Vom Buch Führung und Leitung in biblischen Gemeinden. Heute die Schulung Ausbildungsgrundsätze, die auch Jesus nutzte. Ich lese mal den Vers Markus 9, Kapitel 2. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt. Markus 9, Vers 2. Entschuldigung. Was hat das hier damit zu tun mit Ausbildungsgrundsätze? Warum hat Jesus das gemacht? 3 seiner Jünger zu sich genommen und mit denen auf den Berg gegangen. Das war ja ein Teil der Ausbildung. Okay, vielleicht ist das Wort Ausbildung ein bisschen in diesem Zusammenhang fremd. Von der Ausbildung hat Jesus gemacht mit seinen Jüngern. Ich sage mal so, etwas Vergleichbares. Das, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat, könnte man teilweise vergleichen mit einer Ausbildung oder mit einem Studium, sowas ähnlich. 3,5 Jahre, viel gelernt, auch gelernt, wie man das macht, ganz in der Praxis, aber auch so gelernt durch die Predigten, was Jesus machte und so, ganz, ihm wirklich gefolgt, täglich, so ziemlich ähnlich wie eine Ausbildung. Und das hier war so ein Teil davon. Jesus hat das mit Absicht gemacht. Er wollte ja Nachfolger haben. Ja, in der deutschen Sprache hat das Wort Nachfolger eine doppelte Bedeutung. Aber Jesus wollte Leute, die nach seinem Tod weitermachen, seine Arbeit. Und das war das Ziel dieser Ausbildung. Und diese Ausbildung, was Jesus gemacht hat, die war ja sehr erfolgreich. Amen. Erfolgreich, ja klar, weil ansonsten wären wir nicht hier. Das heißt, dass wir nach 2000 Jahren Menschen an Jesus überall auf der Welt glauben, das ist ja ein Zeugnis für den Erfolg von das, was er gemacht hat mit den 12. Und ja, jetzt fragen wir uns, welches war das Geheimnis dieses Erfolges? Ja, wir haben die Evangelien und da wird alles erzählt, wie Jesus gemacht hat. Und da sehen wir, da gibt's kein Geheimnis, sondern da steht's, da gibt's kein Geheimnis, sondern steht alles geschrieben. Nur, ich sage mal so, ich als Jugendlicher, als ich die Bibel zum ersten Mal gelesen habe, vor 40 Jahre, 45 Jahre, habe ich ganz, ganz vieles nicht verstanden. Nicht verstanden, weil es ja nicht, wie kann man sagen, nicht in solche Wörtern steht. Es steht nicht da im Evangelium nach Matthäus. Jesus hat 12 Männer zu sich gerufen und hat gesagt, liebe 12 Männer, ich habe hier eine Schule, die heißt Jesu Lernbetrieb e.V. Und ihr sollt euch einschreiben. Hier habt ihr ein Blatt Papier, wo eure Daten drauf schreibt. Und ihr müsst ihr monatlich so und so viel überweisen auf mein Konto. Und da gibt's 40 Stunden oder 20 Stunden Schulung jede Woche und so. Okay, es steht nicht so, in dieser Art und Weise. Es steht nicht so. Und deswegen habe ich es vielleicht nicht verstanden. Aber im Laufe der Zeit habe ich das da rausgelesen, habe ich gemerkt, im Grunde geht's um das Gleiche. Nur, ich sag mal so, entsprechend den Verhältnissen. Vor 2000 Jahren war es, einige sagten ja, ein bisschen anders als heute. Aber was dahinter steht, und deswegen hier Ausbildungsgrundsätze, die auch Jesus nutzte, und viele würden sagen, heutzutage haben wir ja eine moderne Ausbildungsmethoden und so, aber wenn wir gucken, die hat schon Jesus benutzt in der Bibel. Welche Methoden hat Jesus angewendet, um seine Nachfolger auszubilden? Und ich nenne mal diese Methode Ausbildungskreis. Ausbildungskreis. Ich habe hier diese vier Wörter in diesen Kästchen geschrieben, damit es so, ne, hervorsticht. Damit ihr, oh, diese vier Wörter sollte man auswendig lernen oder sich merken. Anleitung, Darstellung, Experimentieren, Auswertung. Diese vier Phasen. Die Anleitung, die Darstellung, das Experimentieren, die Auswertung. Vier Schritte, die ja nicht enden. Es endet nicht bei der Auswertung, sondern ne, man fängt dann wieder von vorne an, wie in der Schule. Ihr wisst schon, ne? Der Lehrer, der schreibt den Stoff auf die Tafel, die Schüler notieren sich das, ne? Und dann versucht der Lehrer das darzustellen, ein Experiment zu machen oder irgendwas Konkretes zu zeigen, zu beweisen, dass was er erklärt hat. Das wäre dann die Darstellung, Punkt Nummer 2 und Punkt Nummer 3, experimentieren, wo der Lehrer dann sagt, so liebe Schüler, jetzt macht ihr selbst dieses Experiment oder ne, diese Berechnung, macht selber, ne, und gucken, ob ihr das verstanden habt. Und dann Punkt Nummer 4, Auswertung, wo der Lehrer dann hingeht und guckt in den Heften der Schüler, ob sie dann alles die Berechnung korrekt durchgeführt haben. Oder dann kommt die Klausur oder sowas, ne, ein Test oder so, zu gucken, ob die Schüler das verstanden haben. In der Schule und in der Ausbildung ist genau das gleiche System, ne? Der Meister, der sagt, lieber lieber Lehrling, heute geht's um Theorie. Dann geht's zur Berufsschule, wo er dann seine Fächer studiert und lernt. Und dann zeigt der Lehrer oder im Betrieb zeigt der Meister hier, wie man das macht. Ich sag mal, wenn man jetzt eine Ausbildung zum Maler und Lackierer macht, habe ich nie gemacht, aber kann mir das vorstellen. Ne? Sag, guck mal, ne? Hier die Farbe musst du so mischen und die Pinsel musst du so nehmen und ne, so an die Wand, ne? Hast du gesehen? Guck mal, wie ich das mache. Ne? Das wäre dann die Darstellung. Zeigen. Ne? Und Nummer 3, experimentieren. Irgendwann sagt der Meister, guck, ne, lieber Lehrling, hier, nimm mal den Pinsel in die Hand und mach du jetzt einmal und ich werde zugucken, ob du das richtig machst. Ne? Das wäre dann die Auswertung. Punkt Nummer 4. Merk, oh, du hast das jetzt, könnte das jetzt besser machen. Ne? Und so, nächstes Mal machst du es lieber so und so, etc. Ne? Das heißt, es geht immer um diese vier Schritte. Immer um diese vier Punkte. Anleitung, Darstellung, Experimentieren, Auswertung. Das kann man überall vorfinden. Auch in Firmen, Unternehmen oder so, wenn da irgendwas, jemand ausgebildet werden soll, ne? Fängt es immer so mit der Theorie. Erklären hier in den Kopf. Und dann die Darstellung, versuchen das zu zeigen, konkret. Und Nummer 3, experimentieren, dass der ne, Lehrling oder der ne, Auszubildender das selber probiert, macht, ne, mit seinen Fehlern und so weiter, zum ersten Mal. Und dann den Test, die Prüfung, Klausur oder so, zu gucken, ob er das richtig gelernt hat. Und Jesus hat genau das Gleiche gemacht. Anleitung, die Theorie beibringen in einer Schulung, Lukas 12, 22. Und wir lesen oft, Jesus ging durch die Dörfer und lehrte und verkündete, oder zuerst verkündete und lehrte und heilte die Kranken. Was ist dann der Unterschied zwischen Verkünden und Lehren? Da gibt's ja auch einen Unterschied, Verkünden, ihr wisst schon, mehr so evangelistisch. Und lehren, ne, so ähnlich wie das, was wir hier tun, wirklich da ne, in Tiefe gehen, hier komplizierte Themen erklären. Ne. Und da steht es, Jesus verkündete, lehrte und heilte die Kranken. Da können wir schon, ne, damals, ihr wisst schon, als ich jung war, habe ich das oft übersehen. Wenn jemand mich gefragt hätte, was hat da so Jesus so gemacht, ne, würde ich sagen, ja, er hat Menschen geheilt. Na, Jesus hat ne, zu 99% der Zeit Menschen geheilt und 1% hat er geschlafen. Ne. Und heute weiß ich, nein, Ein Teil seiner Arbeit war, die Menschen zu heilen, aber ein Teil seiner Arbeit war auch, die Menschen zu lehren, seine Jüngern, seine Nachfolger, das heißt, seine zukünftige Stellvertreter zu trainieren, damit er einen Nachlass lässt, damit er ein Erbe hinterlässt, damit sein Werk weiter gemacht wird. Punkt Nummer 2, Darstellung. Ja, das habe ich ja gar nicht ein Vers genannt, weil es ja so offensichtlich ist, dass die Jünger immer alles gesehen haben, was Jesus getan hat, wenn er geheilt hat oder gelehrt, immer zugeschaut haben, immer geguckt, was Jesus tut, ne, wie er das tut. Ne. Punkt Nummer 3, experimentieren. Die Lehrlinge sollen es probieren, selber zu machen. Markus 6, 7, wo Jesus die Jünger zu zweit zum Missionsfeld schickt. Zu zweit sagt er, ne, hier, kleine Gruppen von zwei. Irgendwo steht es, dass es 70 Jünger waren, die Jesus zu zweit geschickt hat. Man denkt, die 12 Jünger, aber in diesem Fall waren es 70 Jünger, die Jesus geteilt hat in Gruppen, in 35 Gruppen und geschickt hat zu den Dörfern. Und die sind dann gegangen zu den Dörfern, umliegenden Dörfern, und dazu experimentieren, das heißt, ne, ihr Bestes zu geben, allein, ohne, ne, dass Jesus neben ihnen ist, sondern alleine, ne, um zu gucken, wird das funktionieren, wird das klappen, schaffen wir das, zu predigen, zu verkünden, ne, ohne dass Jesus uns auf die Finger guckt. Ne? Und das hat funktioniert, sie sind zurückgekommen und sagen, Jesus, wow, das war toll, ne? Die Dämonen sind geflohen und so weiter. Wow, wow, super, wir sind die Besten. Und dann hat Jesus gesagt, ja, kommt mal ein bisschen runter. Ne? Kommt hier zu einem Ort, wo ihr ein bisschen sich euch ausruhen könnt, weil ihr seid ein bisschen ja, hier jetzt ausgeflippt. Ne? Gut, aber der Punkt war experimentieren, selber machen. Und Nummer 4, Auswertung. Ein Beispiel steht in Matthäus 17, 19, wo die Jünger versuchten, ein böser Geist auszutreiben und das hat nicht gut funktioniert. Und dann haben sie nachher Jesus gefragt, Jesus, warum haben wir das nicht geschafft? Dann hat Jesus ihnen das erklärt, ja, ihr habt was falsch gemacht, nächstes Mal wisst ihr schon, müsst ihr ein bisschen anders machen. Ne? Diese Auswertung. Und dann geht's immer von vorne wieder, fängt es wieder an, ne? Alles. Das ist so ein Kreis, deswegen nenne ich das so ein Kreis. Aber das sind diese vier Elemente, sind ganz, ganz wichtig. Und ihr habt schon öfter gehört, und ich denke, das ist nicht schlecht, wenn ich das ein paar Mal wiederhole, solche Sätze wie hier, Theorie und Praxis. Weil das müsst ihr wirklich euch einprägen. Wenn wir irgend, ne, sei es jetzt in Unternehmen, sei es überall auf der Welt, wenn jemand was, eine Aufgabe gut erledigen soll, dann soll er trainiert werden mit Theorie und Praxis. Mit, ne, Wissen im Kopf und Übung mit den Händen. Theorie und Praxis. Zuerst verstehen, warum man bestimmte Sachen tun muss und dann das Üben. Und diese vier Wörter, ne, die haben damit zu tun, mit Theorie und Praxis. Anleitung ist ja Theorie. Darstellung hat mit der Praxis zu tun, experimentieren hat mit der Praxis zu tun und Auswertung ist ja wieder so eine theoretische Sache. Nachdenken, wie wir das besser machen. Ja. Die Kandidaten filtern sich selbst aus. Ja. Viele junge Menschen, die eine Ausbildung anfangen, die schmeißen die Ausbildung, die sagen, ne, das passt nicht zu mir, ich habe das gemerkt, ich habe, ne, nachdem ich 3 Wände gestrichen habe, habe ich gemerkt, nee, das will ich nicht zum Rest meines Lebens machen, ich will lieber was anderes machen, lieber hier, ne, schrauben oder hier einen Motor ausbauen oder irgendwas anderes machen, ne, als Beispiel. Das heißt, viele Leute fangen jetzt eine Ausbildung an und irgendwann sagen sie, nein, das ist nichts für mich. Und wenn wir so betrachten, dass ja eine Jüngerschaft, die Jüngerschaft, die Jesus mit seinen Jüngern gemacht war, war ja eine Ausbildung in diesem Sinne. Das heißt, er hat seine Jünger trainiert, damit sie später 24 Stunden, ne, 7 Tage die Woche ihn vertreten, das heißt an seiner Stelle ihn als sein Stellvertreter zurückgeblieben sind. Sie sollten jetzt seine Arbeit machen, wie Jesus 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, ne, Verkünder, Lehrer und Heiler war. Genau das Gleiche sollten die 12 später machen. Das ist ja auch der Sinn einer Ausbildung. Wenn jemand eine Ausbildung hat oder studiert hat, dann soll er später, ne, okay, vielleicht nicht 24 Stunden im Tag, aber 8 Stunden jeden Tag, 5 Tage die Woche, eine Arbeit machen in einer, ne, in einem Unternehmen oder irgend sowas, ne? Eine Arbeit machen. Und viele springen ab, auch viele Christen springen von der Ausbildung ab, von der Jüngerschaft. Viele sagen, ja, Jüngerschaft, hier die erste oder zwei oder drei Hefte studieren, ne, ist nicht so schlimm, aber hier, ne, alle 14 Hefte studieren und dann hier noch dieses Buch, Führung und Leitung in biblischen Gemeinden, es ist mir zu viel. Ich will ja nur am Sonntag zum Gottesdienst mich da hinsetzen und mich berieseln lassen, ne, und hier Verantwortung tragen, für Jesus arbeiten und so, sich mich engagieren im Reich Gottes, so, das ist ja mir zu viel. Ich will ja nur errettet werden, ne? Und hier im Himmel so einen Stuhl haben, wo ich mich hinsetzen kann. Ne? Mehr will ich nicht, ne? Und deswegen springen viele von der Jüngerschaft ab, ne? Weil sie denken, okay, ich weiß schon, ne, wie man betet, wie man die Bibel lesen, das ist ja völlig genügend, ne? Genügt völlig, ne? Leider, ne? Und deswegen viele haben, ja, auch bei Jesus haben viele, ne, geschmissen die Jüngerschaft. Viele, weil Jesus, der hatte hunderte oder vielleicht tausende Jünger, ne? Ich hoffe, ihr wundert euch nicht, wenn ich das sage, dass Jesus hunderte oder tausende Jünger hatte, weil ich das schon öfter gesagt habe. Und hier Lukas 19,37, da steht es ganz klar, ne, die Menge seiner Jünger, die Menge, die Volksmenge seiner Jünger. Oder wie vorher diese 70, die er geschickt hat, 70 seiner Jünger, das heißt, er hatte dann 70 Jünger, nicht nur 12. Und hier die Menge seiner Jünger. Oder diese 5000, die er gespeist hat, die waren ja teilweise seine Jüngern auch. Warum waren sie bei ihm? Weil sie seine Lehre hören wollten. Sie haben ihn nachgefolgt, teilweise. Deswegen sage ich, ne, Jesus hatte zumindest mehr als 100 Jünger oder vielleicht sogar 1000 Jünger. Ganz, ganz viele, ne? Die sagen, Jesus, wir wollen dir nachfolgen, dich nachfolgen. Wir wollen deine Nachfolger sein. Wir wollen, ne, mit dir sein. Da gibt's so interessante Fälle in den Evangelium, wo da einer gekommen ist, Jesus, ich will dir nachfolgen und so, ne? Und dann hat Jesus gesagt, nein, das wird wahrscheinlich nicht klappen, ne? Guck mal, ne? Ich habe nicht einmal hier ein Kissen, wo ich mich hinlegen kann oder so abends, ne? Und du willst mir nachfolgen. Oder dem anderen hat er gesagt, okay, kein Problem, kannst mir nachfolgen, nur verkaufst du erstmal alles, was du hast, ne? Und da ist er weggegangen. Ne? Warum hat Jesus das getan? Ja, Jesus ist den Menschen nicht hinterher gerannt. Oh, bitte, bitte, seid meine Nachfolger oder so. Und das sollen wir auch nicht tun, weil das klappt nicht. Weil die Menschen, die es nicht ernst meinen, die wirklich nicht langfristig sich engagieren wollen, ne? Die werden sowieso irgendwann abspringen. Leider ist es so. Leider. Wir möchten das hier, ne, 100 Menschen wären, sagen, ich will, ne, mich engagieren, ich will arbeiten für Jesus, ich will wirklich so schwitzen für Jesus, ne, und verkünden in jede Straßenecke, ne. Leider sind nur wenige, ne, die das möchten, und aber für die, ne, machen wir das hier. Ja, Verantwortung bringt das mit sich. Als Jesus viele Menschen geheilt hat und viele Wunder getan hat, alle Menschen wollen mit Jesus sein. Aber als Jesus gesagt hat, ne, nehmt das Kreuz auf euch und ihr werdet verfolgt werden in meinem Namen. Und ne, dass Jesus und Jesus ist selber verurteilt, gekreuzigt, dann viele sind abgehauen, ne? Ganz viele. Da blieb nur eine Handvoll. Später schon bei Pfingsten, dann war es schon 120 wieder, ne? Einige sind schon zurückgekommen, ne? Gut. Das erste Kapitel dieser Schulung haben wir hinter uns, diese vier Worte, ne? Vier Wörter. Anleitung, Darstellung, Experimentieren und Auswertung. Wenn ihr einmal, ne, Älteste ausbildet, Diakone, Älteste oder Führungskräfte, egal von welcher Art, in der Gemeinde oder im Unternehmen, ne, der wisst ihr schon, wie das funktioniert. Theorie und Praxis und hier diese vier Wörter, die sagen das Gleiche. Zum nächsten Kapitel dieser Schulung, Schüler differenzieren. Ist auch so eine Sache, die bis heute alle machen. Wer meine ich mit alle, zum Beispiel die Schulen oder Hochschulen, die machen das, Schüler differenzieren. Weil die Überschrift der Lektion ist Ausbildungsgrundsätze, die auch Jesus benutzte. Das heißt, das sind die Methoden, die man bis heute benutzt, alle benutzen diese Methoden, nur das ist manchen nicht so bewusst. Zum Beispiel die Schulen, ne, haben hier die erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, vierte, fünfte und so weiter. Und warum ist das so? Es hat ja einen Grund, warum es so ist. Weil, ne, wenn man ja in der ersten Klasse ist, dann lernt man vielleicht hier, wie man den Bleistift in der Hand hält, ne? Wenn man ja in der zweiten Klasse ist, dann lernt man hier schon, ne, ein bisschen mehr. In der ersten Klasse lernt man, wie man hier Buchschreiben schreibt, in der zweiten, wie man einen Satz schreibt. Und in der ersten Klasse lernt man hier ein, ne, addieren 1 plus 1 ist 2 und sowas. Und dann in der zweiten Klasse lernt man, ich weiß nicht was, 10 plus 10 oder so. Und in der dritten Klasse, das einmal 1 oder so. Das ist immer weiter. Das ist ja, das baut auf. Das heißt, du kannst nicht ein Kind, was hier 7 Jahre alt ist, in der dritten Klasse tun. Oder umgekehrt, ne? Das heißt, weil, jeder ist in der Lage, bestimmte Sachen zu verstehen. Und, ne, ansonsten wird es ja ein völliger Durcheinander. Wenn ich jetzt Kinder, die 7 Jahre alt sind und die 10 Jahre alt sind und die 15 Jahre alt sind, alle in einen Raum tun und denen was, ne, beibringen, ne, dann würden einige sagen, ihr habt nichts verstanden, und die andere sagen, völlig langweilig, ne? Deswegen geht das nicht. Und das Gleiche im Reich Gottes und das Gleiche hat Jesus gemacht. Ich habe hier 3 Bibelverse genannt in einen, ne, Atemzug, um genau das zu zeigen, das zu beweisen. Diese, zumindest so 3 solcher Gruppen, 3 solcher Klassen sozusagen, ne? Die erste ist die Volksmenge. Das heißt, die große Menge von Menschen, die, kann man sagen, kamen und gingen und nicht regelmäßig mit Jesus waren und wo Jesus denn da, sagen wir so, ganz von unten, ne, ganz so mit Milch sozusagen, wie man so sagt, anfangen musste, denen das so beibringen, so ganz leichte Kost sozusagen. Matthäus 13, 34. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu der Volksmenge und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen. Matthäus 13, 34. Warum? Warum redete Jesus für die Volksmenge nur mit Gleichnisse? Was sind ja Gleichnisse? Der Fachbegriff, den man benutzt bei den Schriftsteller-Szene, würde sein Analogien. Analogie ist ein Gleichnis. Eine kleine Geschichte oder eine kleine Gegebenheit, irgendwas, um durch eine parallele Idee etwas lehren. Jesus hat kennt das Gleichnis von Sämann. Der Sämann hat gesät und so, und der Samen ist, ne, in verschiedenen Böden gefallen, bla bla bla, ne, damit die Leute das besser verstehen. Ah, okay, Samen wachsen und so weiter, ne, und das Verstehen, was Jesus meint. Weil wenn Jesus sagt, Leute, hört zu, ich werde euch hier einen theologischen Vortrag halten über, ne, wie hier das Wort Gottes inkarniert ist in dieser Welt durch Jungfrau Maria, und er hat Macht und Kraft in den Herzen zu wirken und bla bla bla, dann wird also nichts verstanden. Wir haben nichts verstanden. Deswegen hat Jesus gesagt, okay, dann, ne, der Samen, der fällt auf den Boden und manchmal, ne, ist der Boden schlecht und so weiter. Dann haben die Leute verstanden, ah, okay, das heißt, mein Herz ist wie der Boden und der soll gut sein. Und so. Deswegen diese Volksmenge, die Menschen, die, ne, sich noch nicht eingearbeitet hatten in den komplizierten Themen. Den musste man so ganz, ne, gekaut, die ganze vorgekaut, alles so im Mund tun, wie so ein Baby, ne, steht ja, ne, so alles so, wie man so einen Brei macht für ein Baby, so ganz, ne, fein, ne. Zweiter Vers, ohne Gleichnis aber redete er nicht mit ihnen, wenn sie aber alleine waren, legte er seinen Jüngern alles aus. Markus 4, 34. Da geht's um diese 12 oder um diese 70. Ne? Das heißt, die schon fortgeschrittener waren, die schon es besser verstanden haben. Dann hat Jesus gesagt, okay, lass uns das Thema vertiefen. Das, was ich den Leuten so ganz leicht, ne, in einer leichten Art und Weise, symbolischen oder bildlichen Art und Weise, lass uns das ja so mal theoretisch besprechen, theologisch besprechen, ne? Und da gab's noch diese dritte Gruppe. Matthäus 17,1. Und nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Matthäus 17,1. Das heißt, da hatte Jesus so diese, wie man so sagt, dieser intime Kreis. Diese kleine Gruppe, diese drei, das waren die, also die Spitze der 12 Jünger. Die so am meisten Gemeinschaft mit Jesus hatten, den er am meisten vertraut hat und so, und den er so die tiefsten Geheimnisse erzählt hat. Ne? Und mit diesem Beispiel will ich das zeigen. Jesus hat jede Gruppe differenziert. Er hat gesagt, ah, heute bin ich vor einer Gruppe Menschen, die sehr wenig verstehen, um was es geht, deswegen lasst uns das Niveau runter machen. Am nächsten Tag war er mit einer Gruppe, die schon gut verstanden hat. Und da hat er gesagt, okay, dann lass uns hier in Tiefe gehen und das hier kompliziert erklären, ne, in den Details. Ja. Ja. Und so wie, damit ein Schüler, wenn er in der 2. oder 3. Klasse ist und das 1 mal 1 lernen soll, aber dafür braucht er zuerst wissen, wie viel, ne, zu addieren, muss er wissen, wie viel 5 plus 6 ist, damit er verstehen kann, ne, wie das 1 mal 1 funktioniert, weil das eine ist die Grundlage für das andere. Wenn der Lehrer sagt 3 mal 4, dann versteht er, was ist 3 mal 4, dann sagt der Lehrer, gut, das ist 3 plus 3 plus 3 plus 3. Das ist 3 mal 4, ne? Das heißt, wenn der Schüler verstanden hat, wie viel 3 plus 3 ist, dann kann er dann auch später verstehen, wie viel 3 mal irgendwas ist. Und so ähnlich auch im geistlichen Bereich. Ich nenne hier 2 Beispiele. Man kann nur Sündenreue tun, nachdem man verstanden hat, was Sünde ist. Und deswegen denkt, ah, warum tun die Menschen keine Sündenreue und so weiter? Die Menschen sind ja gottlos, niemand macht Sündenreue. Die können das gar nicht, wenn sie nicht zuerst verstanden haben, was Sünde ist. Und wir meckern rum und warum machen die Leute, sie bekehren sich niemand und so weiter. Ja klar, das heißt, weil die Menschen zuerst verstehen müssen, ne, was Sünde ist, damit sie sich vielleicht, ne, bekehren, vielleicht das bereuen. Ein Beispiel. Der nächste Beispiel ist, man kann nur an Jesus glauben, nachdem man weiß, wer er ist und was er gesagt hat. Und viele wollen nicht an Jesus glauben. Oh, die Menschen wollen nicht an Jesus glauben. Ja klar, um an Jesus zu glauben, muss man dem zuerst sagen, was wer Jesus ist, was er getan hat, was er gelehrt hat, damit die Menschen dann vielleicht sich entscheiden können. Okay, ne, wenn Jesus das war und das gelehrt und so weiter und das finde ich gut, das finde ich toll, das will ich glauben. Ne? Versteht ihr? Das ist ja eine Reihenfolge. Das ist ja, ne, und deswegen müssen wir aufpassen, müssen wir gucken, dass das hier korrekt funktioniert. Jeder Christ befindet sich in einer anderen Phase seiner geistlichen Entwicklung. Ein Beispiel einer solcher Unterteilung anhand unserer Materialien. Das heißt, meine Materialien, diese 14 Hefte und dieser Kurs hier, die haben wir nicht umsonst geschrieben in dieser Reihenfolge, so wie es ist, sondern das soll sowas entsprechen, so ein Wachstum sozusagen. Anfang mit Milch und dann immer, ne, immer festere Nahrung, immer weiter. Glaubensgrundkurs. Glauben, was ist Glaubensgrundkurs? Wie die Menschen, die vor kurzem zum Glauben gekommen sind. Vorbereitung auf die Taufe und die Hefte 1 bis 4. Wo man lernt, wie man glaubt, wie man betet und solche, ne, Sachen, die auch die Menschen lernen müssen. Ja, ich weiß, wie man betet, ich weiß, wie man die Bibel liest und so weiter. Aber irgendwann, ne, musste ich das lernen. Und viele denken, aber das weiß jeder. Jeder weiß, wie man das tut. Ja, und deswegen sind so viele in Gemeinden, die nicht beten, die die Bibel nicht lesen oder falsch lesen. Ne? Ja, warum? Weil niemand denen das beigebracht hat. Weil alle denken, ah, aber das weiß schon jeder und so. Ne? Was bedeutet auch, das weiß schon jeder. Ne? Wenn man den Leuten das nicht erklärt, dann wissen das die Leute nicht. Deswegen, ne? Wenn jemand sich bekehrt, benötigt er hier diese Milch sozusagen, zu wissen, was bedeutet die Taufe, was bedeutet Glaube, wie glaubt man und so weiter, wer ist diese Sachen, ganz, ganz wichtig. Und der nächste Schritt, die zweite Klasse sozusagen, ist dann der Bibelkurs, wo man sich dann ein bisschen in der Bibel vertieft, die Bücher der Bibel kennenlernt, ein bisschen über jeden Buch und auch diese zwei wichtigen Themen, Familie und Endzeit, ne? Dass man da sich dann vertieft. Stück weiter vertieft. Und dann als dritte Klasse sozusagen, Anleitung in der Führung, Entdeckung der Talenten und Gaben. Und das steht in der Hefte 11 und 12 und im Heft Jünger machen wie Jesus. Das wäre sozusagen die dritte Klasse. Und die vierte Klasse wäre dann Leiterschaftskurs, was wir gerade machen. Und das sollen wir nicht vermischen. Das heißt, wenn einer zum Glauben kommt, dann braucht er Milch. Und wenn jemand schon 3, 4, 5, 6 Jahre unterwegs ist mit Jesus, dann braucht er keine Milch mehr, hoffentlich. Ne? Braucht er keine Milch mehr, sondern kann dann hier zur zweiten Klasse gehen und später zur dritten Klasse und so weiter. Man muss vorwärts gehen. Eine Stufe höher. Nächste Überschrift. Eine Stufe höher. Auch so ein Prinzip, was schon damals gegolten hat und gilt noch heute. Damit jemand Lehrer im Gymnasium sein darf, braucht er einen Bachelorabschluss. Ja, oder hier Realschule oder Hauptschule. Ne? Dann braucht er einen Bachelor oder mehrere Bachelor. Ne? Und so auch ein Professor in der Uni, er braucht einen Doktor. Ja, warum? Ja, weil ein Lehrer, er muss mindestens eine Stufe höher als der Schüler stehen. Das heißt, in extremen Fällen, es gibt Fälle, wo man das diese Regel dann aussetzen kann. Wenn jetzt in der Uni ein Professor fehlt, dann kann die Uni sagen, okay, weil wir niemand gefunden haben, dann nehmen wir einen, der nur einen Bachelor hat in diesem Fach, um den Studierenden da zu belehren. Ne? Aber das ist ein Extremfall. Meistens geht's darum, man muss eine Stufe höher sein, um anderen etwas beizubringen. Das ist ja logisch. Ne? Das ist ja ein Lehrer. Er muss ja mehr wissen als die Schüler, als die Studenten. Versteht ihr? Und so ist ja auch in der Gemeinde. Das heißt, wenn jemand Jüngerschaft machen will, das heißt andere Bejüngerschaften, dann muss er ja die Jüngerschaft hinter sich haben. Ne? Logisch, ganz logisch. Und wenn jemand hier einen Kurs für Ältesten und Diakone durchführen will, ja, dann muss er selber schon Älteste sein oder ein Pastor sein, damit er die Ältesten belehren kann. Logisch, ganz logisch, ne? Nur um's gesagt zu haben, damit es deutlich wird. Und deswegen, wenn ihr dann diesen Kurs hinter euch habt, dann könnt ihr auch diesen Kurs anwenden. So wie bei der Jüngerschaft. Nachdem man die 12 Hefte studiert hat, selber studiert hat, dann kann man das als Heft Nummer 14 lernen, wie man selber andere Bejüngerschaft. Logisch. Ne? Was man schon hinter sich hat, das kann man anderen beibringen. Und letzte Überschrift, mehr als Lehrlinge. Mehr als Lehrlinge. Ja. Okay, jetzt ein Unterschied zwischen Ausbildung im Betrieb und was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat. Weil im Betrieb ist es so, nachdem der Lehrling fertig ist mit der Ausbildung, dann sagt der Meister Tschüss, ne, auf Wiedersehen ungefähr. Ungefähr, okay, ne. Will nicht böse sein, aber einfach in diesem Sinn, ne? Weil es geht einfach darum, das ist ja eine geschäftliche Beziehung, ne? Der Lehrling, der soll lernen, der Meister bekommt dafür Geld, den Lehrling etwas beizubringen, und das tut er dann auch, und später, ne, geht der Lehrling weg. Aber in der Gemeinde geht's nicht nur darum, dass man lernt, wie man ein Ältester wird oder wie man ein Diakon wird und fertig. Nein, sondern ne, in der Gemeinde geht es ja um Gemeinschaft, um Liebe, um Freundschaft. Ne? Man kann nicht sagen, Jesus hat gelehrt, liebt euch einander oder so. Ne? Aber ne, dann, wenn der Pastor den Ältesten und die Diakone dann nicht liebt, ne, nur sagt, Jesus hat das beigebracht, guckt, ne, hier steht es in der Bibel und so, ne, aber selber das nicht tut, dann geht das nicht. Und ja, Jesus hat das richtig gemacht. Er hat gesagt, Leute, ihr müsst euch lieben, das ist meine Lehre, und Jesus hat seine Jüngern geliebt. Und in der Gemeinde soll es ja auch, ne, gehen, dass die Ausbilder, die Auszubildenden, diese Beziehung haben, diese Gemeinschaft, diese Liebe, diese, ne, Brüderlichkeit. Und es geht ja auch um Entwicklung von Glaube und Charakter. Es geht ja nicht nur hier um Kopfwissen oder nur um Können. Ne? Das heißt, im Betrieb geht es um Wissen und Können. Aber in der Gemeinde geht es ja auch um Wissen und Können. Okay, ist wichtig. Aber es geht auch um Glaube und Entwicklung des Charakters, dass der Jünger, dass der Diakon, der Älteste auch wächst im Glauben und wächst in seiner geistlichen Reife. Ne? Was hat Jesus dafür gemacht, dass seine Jünger gewachsen sind im Charakter, im Glaube und so weiter? Ja, da war, ne, ein Vorbild. Er hat das vorgemacht, wie man liebt, wie man betet, wie man glaubt. Hat auch darüber geredet, hat auch gesagt, ne, ihr könnt so und so beten, hat das auch beigebracht. Aber nicht nur hier gesagt, ne, geht nach Hause und betet so und so, sondern er hat selber sehr oft gebetet. Ich habe einmal eine Predigt gehalten über das Thema, das Gebetsleben Jesu. Oder so vieles kann man sagen. Es gibt so viele Texte, die reden über, wie Jesus gebetet hat. Christliche Ausbilder, ein Pastor oder so, soll ein Vorbild sein. Und interessant, dass Paulus hier in 1. Korinther 11, 1 genau das sagt. Seid meine Nachahmer gleich wie ich, Nachahmer des Christus bin. Nachahmen. Zu gucken, guck mal, ne, wie der Apostel Paulus schön betet und glaubt und, ne, liebt und so. Das sollen wir auch tun. Ne? Warum tut er das? Ja, weil er das an Jesus gesehen hat, ne. Nicht aber den Meister nur zuschauen, sondern Jesus hatte auch Gemeinschaft mit ihnen. Sie hatten Zugang zu ihm und teilten seine geistlichen Erfahrungen. Johannes 6,3. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Mit ihnen beisammen zu sein. Ganz wichtig, ne, wenn hier der Pastor mit den Ältesten, mit den Diakonen sich zusammensetzt, nicht nur hier um eine Schulung zu halten, sondern auch hier um zu spazieren zu gehen und zusammen essen gehen oder solche Freizeitaktivitäten machen, wo man, ne, ich sag mal so, sich kennenlernt außerhalb der Schulung, außerhalb der Gemeinde, so unförmlich, ne, locker und so, in Situationen, alltägliche Situationen, wo man vielleicht Fahrrad fahren geht zusammen oder laufen geht oder irgendwas unternimmt, eine Reise tut oder vielleicht in einer Freizeit. Ganz viele Sachen kann man machen, um diese Menschlichkeit, diese Gemeinschaft zu haben, außerhalb, ne, des Gottesdienstes. Ein Punkt, was ich auch noch betonen wollte, so Jesus als Vorbild, er hat uns gezeigt, wie man das tut. Und ein Punkt, was er ganz stark gezeigt hat, ist, wie er Gott, den Vater, gehorcht hat. Johannes 17,4. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Johannes 17,4. Ganz wichtig, diese, ne, Besinnung, wo Jesus sagt, Gott, der Vater hat mich gesendet, um ein Werk zu tun, und das habe ich auch getan. Und dass wir so einen ähnlichen Gedanken haben, wenn wir sagen, warum bin ich Pastor, warum bin ich Ältester, warum bin ich Diakon? Weil Gott mir, ne, eine Aufgabe gegeben hat. Und diese Aufgabe will ich tun. Ich will Gott gehorchen. Wie zum Beispiel, okay, Gott hat mir die Aufgabe gegeben, solche Schulungen zu machen, aber mein Gehorsam zu Gott geht in, ne, nicht nur in diese Stunde. Ich gehorche Gott, ne, nur 2 Stunden die Woche am Freitagabend von 7:30 bis 9:30 oder so. Ne? Nein, sondern die ganze Zeit. Ne? Und Jesus war dieses Vorbild, wie er absolut gehorcht hat den Vater. Das war eine Grundlage seines Lebens. Er hat, ne, den Wille des Vaters Raum geschenkt, so dass er ein Werkzeug Gottes sein konnte. Werkzeuge haben keinen eigenen Willen. Werkzeuge sind nur dann nützlich, wenn sie nur genau das tun, was der Anwender will. Okay, logisch. Das heißt, du hast ja noch nie einen Schraubenzieher gesehen, wenn du ihn nutzen wolltest, dass der Schraubenzieher sich dann, ne, gekrümmt hat oder so. Oder wenn du einen Hammer benutzen wolltest und auf den Nagel hauen, dass im Moment, wo der, ne, Kopf des Hammers auf den Nagel trifft, dann eine Zehntelsekunde bevor dann sich dann gekrümmt hat zur Seite oder so. Ne? Das hast du noch nicht gesehen, aber so ähnlich sind ja Menschen, die Gott nicht gehorchen. Gott will sie benutzen, aber sie krümmen sich und dann denkt der, ne, Anwender, ah, wie kann ich hier einen Nagel in die Wand hauen, wenn der Hammer immer sich biegt, ne? Das geht nicht, ne? Deswegen sollen wir lernen zu gehorchen, damit wir Werkzeuge Gottes werden, um seinen Plan zu erfüllen. Ja. Und auch die Geduld. Jesus war sehr geduldig. Und so auch zum Beispiel Lehrerinnen in der ersten Klasse oder so in der, ne? Die mussten sehr, sehr geduldig sein, oder in der zweiten oder dritten Klasse mussten viel Geduld aufbringen. Im Fall der Jünger, die waren ja erwachsen, aber trotzdem hatten sie Charakterfehler, zum Beispiel stolz oder machtsüchtig, unbeherrscht, neidisch, ne? Das heißt, oder verstanden die Botschaft Jesu nicht, wie zum Beispiel in Markus 10, Vers 13, wo die Jüngern die Kindern vertrieben haben. Ja, Kinder haben ja nichts zu suchen oder so. Und Jesus, nein, aber die Kinder, denen gehört ja das Reich Gottes. Ne? Und die Jünger haben gedacht, Reich Gottes ist etwas für Erwachsene oder so. Das ist was Ernstes. Das ist ja keine Spielerei für Kinder und so. Deswegen haut ab. Ne? Und Jesus sagt, nein, ihr habt nichts verstanden und so. Ne? Das heißt, Jesus muss sehr geduldig sein mit seinen Jüngern, hauptsächlich am Anfang, weil sie dann auch vieles nicht verstanden haben. Deswegen, ne, auch eine Lehre für uns. Und ja, als quasi letzte Überschrift, Jesus schenkte ihnen eine Vision. Und das mit der Vision auch sehr wichtig, das müsst ihr verstehen, wenn ihr das Thema Leiterschaft beherrschen wollt, müsst ihr das kapieren. Was ist eine Vision? Vision ist eine unsichtbare Zielscheibe, könnte man sagen. Oder so ein Traum. Ein Traum, okay, jetzt im positiven Sinn. Ne? Ein Traum, die Welt zu evangelisieren, zum Beispiel. Ne? Das ist ja so ein Traum. Ne? So eine unsichtbare Zielscheibe. Da wollen wir hin, das wollen wir. Ne? Das ist so eine Vision. Okay, das ist ein bisschen zu weit hoch geholt, die ganze Welt evangelisieren, aber vielleicht wäre so eine Vision zum Beispiel hier die Stadt Marl zu evangelisieren oder eine Gemeinde zu gründen in Marl oder sowas. Ne? Das wäre so eine Vision, ein Traum. Und dann, wie machen wir das? Wie konkretisieren wir das? Und das ist ja eine Vision. Ansonsten bleibt es nur ein Traum. Viele Menschen träumen ihr ganzes Leben. Ah, ich will die ganze Welt evangelisieren und träumen, machen gar nichts. Ne? Das ist keine Vision, sondern Vision ist etwas Konkretes, ein so eine Art Traum haben, sowas irgendwie da vorne sehen am Horizont, aber dann sich dann auch dahin bewegen, etwas tun, in diese Richtung zu gehen, um da irgendwann dahin zu kommen. Ne? Warum waren die Jünger Jesu bereit, für Jesus zu sterben? Ja, weil sie so eine Vision hatten, weil sie für etwas Größerem arbeiteten, etwas Größerem. Sie haben ja nicht nur für Jesus gearbeitet und als Jesus gestorben ist, okay, Jesus ist gestorben, dann gehen wir nach Hause, sondern Jesus hatte ihnen etwas Größeres gegeben, wie hier Matthäus 4,19 und er spricht zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Das war so eine Vision, oh, Jesus will aus mir einen Menschenfischer machen. Halleluja, ne? Ich werde ein Menschenfischer. Ich soll Menschen, ne, ins Boot holen, in die Gemeinde holen, in der Gemeinschaft holen, in der Jüngerschaft holen, ne? Eine Vision, ein Plan, eine Prophezeiung, was sie bewegt hat. Oder hier Markus 16,15, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ne? Auch so eine Vision, ja, in der ganzen Welt, überall hinzugehen, raus von Jerusalem, geh weg, bleib nicht in Jerusalem, sondern geh weg, zieh raus, ne? Verbreitet dort, verteilt euch über die Fläche der Erde, ne? Um dort das Evangelium zu verkündigen. Ne? Die Vision Schrift und Kraft werden wir in einer späteren Schulung wieder studieren. Die hatten wir im Seminar, habe ich darüber gesprochen, diese Vision Schrift und Kraft. Was ist diese Vision? Dieser kurze Satz, Gott will, dass es in jeden einzelnen Stadtteil, jeder einzelnen Stadt der Welt eine biblische, lebendige Gemeinde sei. Vision, Schrift und Kraft. Und so wie jede Vision jede Vision, was ein Mitarbeiter des Reich Gottes hat, muss immer ja ein Stück vom Kuchen sein, wo der Kuchen die Vision Gottes ist. Die Vision Gottes ist, ne, die ganze Welt zu evangelisieren. Und ein Stück des Kuchen ist, wie zum Beispiel hier Josua, ne, das Land einzunehmen. Okay, er hatte diese Aufgabe, denn das war ein Stück einer größeren Aufgabe. Moses hatte die Aufgabe, das Volk von Ägypten nach Kanaan zu bringen. Das heißt, jeder hat so einen Teil, so ein Stück, damit der Kuchen vollständig wird. Und unsere Vision, ne, ist, wie ihr vielleicht erinnert, beim Seminar haben wir das studiert, in 10 Schritten, das auseinandergebrochen, wo man ganz unten steht, ne, Evangelisation, Jüngerschaft und Bibellehre und so weiter, wie man da hocharbeitet. Ne? Ja. Mehr als ein Prediger. Jesus war nicht nur ein Prediger, sondern war auch von Anfang an ein Ausbilder. Ja, das, wie gesagt, als ich vor 35 Jahren die Bibel zum ersten Mal gelesen habe, war mir das nicht so klar, dass Jesus von Anfang an ein Ausbilder war. Aber heute, wenn ich denke, was war quasi so die zweite Sache, die Jesus gemacht hat, die erste, ne, zu verkünden, Bekehrt euch, tut Buße, bereut eure Sünden, weil das Reich Gottes ist nahe gekommen. Okay, hat angefangen zu verkünden, aber quasi das ist die zweite Sache, die er getan hat. Jünger zu sich rufen. Jünger, das heißt Leute, die ihm über die Schulter gucken sollten und von ihm lernen und später seine Arbeit weitermachen. Das hat er von vornherein. Er konnte nicht warten, bis er hier 2-3 Jahre lang diese Arbeit gemacht hätte, weil wenn er jetzt zuerst mal 3 Jahre lang seine Arbeit gemacht hätte, dann gäbe es ja keine Zeit mehr, versteht ihr, um dann anfangen, Jünger zu machen. Nein, er hat von vornherein gesagt, ich bin gekommen nicht nur, um zu verkünden, dass die Menschen sich bekehren, sondern auch Menschen ausbilden. Und ich sage mal so, ich selber am Anfang, vor lange Zeit, als ich Pfarrer ordiniert wurde, das war im Jahr 1997, da war mir das nicht klar, das, was ich jetzt sagen werde, dass die Aufgabe eines Pastors, eine seiner Aufgaben ist, ja, Älteste auszubilden. Damals habe ich gesagt, ja, die Ältesten, weißt du was, die werden ja von der Gemeinde gewählt oder so, die irgendwie die schlauen Köpfe der Gemeinde oder die, wahrscheinlich so die hier Unternehmer oder so, die wissen schon das mit Leiterschaft oder so, die sind schon gut in diesem Bereich, deswegen gucken wir immer, welche sind die reichsten Unternehmer der Gemeinde, die nehmen wir als Älteste oder so. So ungefähr habe ich damals getickt, habe ich gedacht, dass es so funktioniert, aber heute sage ich, nein. Einer der Aufgaben eines Gemeindeleiters, eines Pastors ist ja, Älteste und Diakone auszubilden, ähnlich wie Jesus hat ja auch gepredigt, wie ein Pastor soll ja auch predigen. Jesus hat ja auch gepredigt, aber hat parallel dazu Jünger ausgebildet. Das heißt, Menschen jetzt geistlich reifen sollte. Und so ähnlich die Ältesten. Was sind Älteste in einer Gemeinde? Ja, sind ja Menschen, die geistlich gereift sind. Und der Pastor, der Gemeindeleiter soll das fördern, diesen Prozess. Deswegen, wenn ihr irgendwann mal Pastoren werdet, vergisst das nicht. Einer eurer wichtigen Aufgaben ist, Diakone und Ältesten auszubilden, denen beizubringen, wie sie das am besten machen. Weil in dieser Vision, Schrift und Kraft, vielleicht erinnert ihr euch noch, einer der Punkte war, gute Älteste und Diakone braucht eine Gemeinde. Eine Gemeinde braucht eine starke Leiterschaft, damit die Gemeinde stark ist. Man könnte fast sagen, starke Leiterschaft, starke Gemeinde. Starke Leiterschaft, gleich starke Gemeinde. Ein Gleichnis, gleichzustellen. Eine Gemeinde, die gute Führungskräfte hat, die Bibel gut kennen, die viel beten, die geistlich reif sind, ist eine starke Gemeinde. Sagt ihr Amen dafür? Amen, Halleluja. Versteht ihr? Deswegen ist der Pastor, der eine starke Gemeinde, eine stabile Gemeinde will, er sollte sich da widmen zu dieser Aufgabe. Ich hoffe, dass unter den Teilnehmern dieser Schulung sich viele befinden, die dies verstanden haben und später als Gemeindeleiter viele Diakone und Älteste ausbilden werden. Halleluja. Ich lese mal noch die 3 Fragen, die wir gleich besprechen werden. Nummer 1. Was verbindet die Wörter Anleitung, Darstellung, Experimentieren, Auswertung mit dem Ausdruck Theorie und Praxis? Frage Nummer 2. In welche Klassen können wir Gemeindemitglieder gruppieren? Und Frage Nummer 3. Was bedeutet die Aussage, dass Gemeindeleiter mehr als Prediger sein sollen? Halleluja. Amen. Gott segne euch.